Kultur. Am Abend vorgelesen.
Werner Fink liest aus dem Roman Leben und Meinungen des Herrn Tristram Shandy von Laurence Sterne. Heute den 14. Abschnitt. Zu den großen Bewunderern Sternes in Deutschland gehörte neben Goethe und Jean Paul auch Nietzsche, der ihn in Menschliches, allzu Menschliches unter der Überschrift Der freieste Schriftsteller beschrieb. Dort heißt es: Wie dürfte in einem Buch für freie Geister Laurence Sterne ungenannt bleiben, er, den Goethe als den freiesten Geist seines Jahrhunderts geehrt hat? Möge er hier mit der Ehre fürlieb nehmen, der freieste Schriftsteller aller Zeiten genannt zu werden, im Vergleich mit welchem alle anderen steif, vierschrötig, unduldsam und bäurisch geradezu erscheinen. An ihm dürfte nicht die geschlossene, klare, sondern die unendliche Melodie gerühmt werden. Wenn mit diesem Worte ein Stil der Kunst zu einem Namen kommt, bei dem die bestimmte Form fortwährend gebrochen, verschoben, in das Unbestimmte zurückübersetzt wird, sodass sie das eine und zugleich das andere bedeutet. Sterne ist der große Meister der Zweideutigkeit. Dies Wort billigerweise viel weiter genommen, als man gemeinhin tut, wenn man dabei an geschlechtliche Beziehungen denkt. Der Leser ist verloren zu geben, der jederzeit genau wissen will, was Sterne eigentlich über eine Sache denkt, ob er bei ihr ein ernsthaftes oder ein lächelndes Gesicht macht. Denn er versteht sich auf beides in einer Faltung seines Gesichtes. Er versteht es ebenfalls und will es sogar, zugleich Recht und Unrecht zu haben, den Tiefsinn und die Posse zu verknäueln. Seine Abschweifungen sind zugleich Forterzählungen und Weiterentwicklungen der Geschichte. Seine Sentenzen enthalten zugleich eine Ironie auf alles Sentenziöse. Sein Widerwille gegen das Ernsthafte ist einem Hange angeknüpft, keine Sache nur flach und äußerlich nehmen zu können. Leider scheint der Mensch Sterne mit dem Schriftsteller Sterne nur zu verwandt gewesen zu sein. Seine Eichhornseele sprang mit unbändiger Unruhe von Zweig zu Zweig. Was nur zwischen erhaben und schuftig liegt, war ihm bekannt. Auf jeder Stelle hat er gesessen, immer mit dem unverschämten, wässrigen Auge und dem empfindsamen Mienenspiele. Er war, wenn die Sprache vor einer solchen Zusammenstellung nicht erschrecken wollte, von einer hartherzigen Gutmütigkeit und hatte in den Genüssen einer barocken, ja verderbten Einbildungskraft fast die blöde Anmut der Unschuld. Eine solche fleisch- und seelenhafte Zweideutigkeit, eine solche Freigeisterei bis in jede Faser und Muskel des Leibes hinein, wie er diese Eigenschaften hatte, besaß vielleicht kein anderer Mensch. So Friedrich Nietzsche über Sternes in Menschliches allzu Menschliches. Zurück zum Roman, wo wir zuletzt vor dem 16. Kapitel des 5. Buches hielten, inmitten der gerade hier von Sterne reich ausgestreuten Zweideutigkeit, die nicht nur, aber auch die sexuelle Sphäre einbezieht. Man erinnere sich an die Symbolik der bei Tristrams Geburt eingedrückten Nase und an Onkel Tobis Leistenverletzung. Und jetzt wird von Tristram Shandys unfreiwilliger Beschneidung im Alter von 5 Jahren berichtet. Hören Sie wieder Werner Fink.
5. Buch, 16. Kapitel. Das Erste, was meinem Vater einfiel, nachdem die Sachen in der Haushaltung ein wenig in Ordnung gebracht waren und Susanna von meiner Mutter grünatlasnem Schlafrock Besitz genommen hatte, war, sich nach dem Beispiel Xenophons ganz gelassen hinzusetzen und eine Tristapedia oder Erziehungssystem für mich zu schreiben. Zu dem Ende sammelte er erst seine einzelnen Gedanken, Einfälle und hingeworfenen Ideen und verband sie hernach dergestalt, dass solche eine Erziehungslehre für meine Kinder- und Jünglingsjahre ausmachten. Ich war meines Vaters letzte Hoffnung. Meinen Bruder Bobby hatte er ganz verloren, von mir nach seiner eigenen Berechnung schon 3/4. Das ist, er war in seinen ersten großen Würfen für mich unglücklich gewesen. Meiner Zeugung, meiner Nase und meinem Namen, Es blieb ihm nur noch dieser eine. Demzufolge war mein Vater ebenso andächtig dahinterher, als es mein Onkel Tobi hinter den Gesetzen der Ballistik gewesen war. Der Unterschied zwischen beiden war, dass mein Onkel Tobi seine ganze Wissenschaft aus dem Nikolaus Tartaglia hernahm. Mein Vater spann die seinige bis auf den letzten Faden aus seinem eigenen Gehirne. In ungefähr 3 Jahren war mein Vater mit seinem Werke bis auf die Hälfte fertig. Gleich allen anderen Schriftstellern stieß er auf Schwierigkeiten. Die Materien wachsen einem unter den Händen. Dies ist die Ursache, die ich von dem langsamen Fortgange, den mein Vater bei seiner Tristapedia machte, anzugeben, entschlossen bin. Das Unglück dabei war, dass ich die ganze Zeit über völlig verabsäumt und meiner Mutter überlassen wurde und, was fast ebenso schlimm, durch diesen Vorzug eben selbst war der erste Teil des Werkes, an den mein Vater den meisten Fleiß verwendet hatte, schon überholt. Jeden Tag wurden eine oder ein paar Seiten unnütz, nur weil ich lebte. Mein Vater hielt sich so lange bei seinem Widerstand leisten auf oder mit anderen Worten, er förderte sein Werk so ungemein langsam und ich begann so flink zu leben und zu wachsen, dass, wenn nicht ein Zufall dazwischen gekommen wäre, welcher keinen Augenblick länger verheimlicht werden soll, ich wahrhaftig glaube, ich wäre an meinem Vater vorbeigesprungen. 17. Kapitel. Die Sache hatte an sich nichts zu bedeuten. Ich verlor keine 2 Tropfen Blut dabei. Es war nicht der Mühe wert, einen Wundarzt zu rufen, und hätte er Tür an Türe bei uns gewohnt. Tausende leiden aus freien Stücken, wie ich durch Zufall litt. Dr. Slope machte 10-mal mehr Aufhebens davon, als nötig war. Manche Leute bringen sich eben dadurch empor, dass sie die Kunst verstehen, großes Gewicht an dünnen Draht zu hängen, und ich muss noch bis auf den heutigen Tag, den 10. August 1761, den Ruhm dieses Mannes mitbezahlen. Also, das Stubenmädchen hatte keinen unterm Bett gelassen. Kann mein kleiner Herr sich nicht behelfen, sagte Susanne, indem sie mit einer Hand das Fallfenster aufschob und mit der anderen mich ins Fenster stellte. Kann mein Liebling es nicht einmal so machen, dass er... Ich war 5 Jahre alt, Susanne bedachte nicht, dass in unserer Familie nichts am rechten Haken hing, und klaps, schoss das Fallfenster wieder Bliss auf uns herab. Nichts übrig, schrie Susanne, nichts übrig für mich, als aus dem Lande zu laufen. Das Haus meines Onkels Tobi war eine viel bessere Freistatt, und also floh Susanne dahin. 18. Kapitel. Als Susanna dem Korporal den Unfall mit dem Fallfenster erzählte, nebst allen Umständen, die meinen Mord, wie sie es nannte, begleitet hatten, trat ihm das Blut aus den Wangen zurück. Da alle, die zum Morden beitragen, Totschläger sind, sagte Trims Gewissen, dass er ebenso schuldig sei als Susanna. Und wenn der Satz wahr wäre, so hätte mein Onkel Tobi das Blutbad ebenso gut vor Gott zu verantworten gehabt als einer von ihnen. Warum? Ich will es erklären. 19. und 20. Kapitel. Schade, Trim, sagte mein Onkel Tobi, als sie ihre Befestigungswerke besahen, dass wir nicht ein paar Felsstücke haben, die wir in die Schießscharten dieser neuen Redoute pflanzen könnten. Sie würden die Attacke an der einen Seite vollkommen machen. Lasse er mir ein paar gießen, Trim. Euer Gnaden sollen sie haben, versetzte Trim, ehe es morgen Tag wird. Es war Trim eine Herzensfreude, und seinem anschlägigen Kopfe fehlte es niemals an Einfällen, meinem Onkel Tobi in seinen Feldzügen mit allem an die Hand zu geben, was nur immer seine Fantasie für nötig erachtete. Er hatte schon vermittels der Enden von meines Onkels Dachröhren nicht weniger als 8 neue Batteriestücke nebst 3 halben Feldschlangen ins Lager geliefert. Meines Onkels Begehren nach noch 2 Kanonen für die Redoute hatte den Korporal von neuem Hand ans Werk legen lassen, und da sich nichts Besseres darbot, hatte er die beiden bleiernen Gegengewichte von den Fallfenstern in der Ammenstube genommen. Und da die Rollen, worauf diese Gegengewichte liefen, nachdem diese fort unnütz waren, so hatte er sie gleichfalls mitgehen heißen, um ein paar Räder zu einer von ihren Lafetten daraus zu machen. In manchen Haushaltungen gibt es eben Vorfälle, die sich genau an das, was folgen soll, anschmiegen, dass es kaum durch die Erfindung der dramatischen Schriftsteller besser hätte herausgebracht werden können. Trim bestrebte sich die ganze Geschichte dadurch, dass er seinen Zeigefinger flach auf den Tisch legte und mit der Handkante in einem scharfen Winkel darauf schlug, so zu erzählen, dass sie Priester und Jungfrauen hätten anhören mögen. Und nachdem die Historie erzählt, ging der Dialog fort wie folgt. 21. Kapitel. Ich wollte mich lieber totpeitschen lassen, rief der Korporal, als leiden, dass dem Frauenzimmerchen deswegen Leids geschehe. Es war meine Schuld, euer Gnaden, nicht ihre. Korporal Trim, erwiderte mein Onkel Tobi, wobei er seinen Hut aufsetzte, der auf dem Tisch lag. Wenn man das eine Schuld nennen kann, was der Dienst unumgänglich notwendig macht, so bin ich's unstreitig, auf den solche fällt. Er gehorchte dem Kommando. Hätte der Graf Solms, mein guter Trim, es bei der Steenkirchner Schlacht ebenso gemacht, sagte geistlicher Rat Jorik, welcher zu Hilfe geholt worden war, der im Rückzuge von einem Dragoner überritten worden, so hätte er ihn gerettet. Gerettet, schrie Trim und fiel ihm in die Rede. 5 ganze Regimenter, Hochehrwürden, hätte er gerettet. Trim hat recht, sagte mein Onkel Tobi und nickte Jorik zu. Er hat ganz recht. Was wollt ihr damit, dass ihr die Reiter marschieren ließe, fuhr der Korporal fort, wo das Terrain so knapp war und die Franzosen solch eine Unmenge von Hecken, von Koppeln, von Graben und in die Kreuz und die Quer umgehackten Bäumen hatten, dass man ihnen nicht an den Leib kommen konnte, wie sie es immer machen. Graf Solms soll uns hinkommandiert haben. Wir hätten ihnen Schuss um Schuss ganz anders einheizen wollen. Die Kavallerie konnte nicht ankommen. Aber wie ging's ihm auch dafür? Wurde ihm nicht gleich die nächste Kampagne darauf bei Landen der Fuß abgeschossen? Der arme Trim bekam da seine Wunde, sagte mein Onkel Tobi. Es gibt nichts anderes, als ihnen kaltblütig auf die Haut zu rücken, ihr Feuer auszuhalten und dann frisch über sie herzufallen. Piff, paff, setzte Trim hinzu. Ja, zu Fuß und zu Pferde, sagte mein Onkel Tobi. Was hast du, was kannst du, sagte Trim. Links und rechts, rief mein Onkel Tobi. Blut und Wunden, schrie der Korporal. Das Treffen ward hitzig, Jorik rückte der Sicherheit wegen seinen Stuhl ein wenig auf die Seite. 22. und 23. Kapitel. Wohlan, Herr Jorik, erwiderte mein Onkel Tobi, Sie und ich wollen forsch voraufgehen und er, Korporal, er kann ein paar Schritte hinter uns nachfolgen. Und Susanne, wenn's euer Gnaden erlauben, soll in der Nachhut folgen, sagte Trim. Es war eine vortreffliche Disposition und in dieser Ordnung marschierten sie langsam vom Hause meines Onkels Tobi nach Shandy Hall. Ich wollte, sagte Trim, als sie in den Torweg zogen, ich hätte statt des Bleies von den Fallfenstern die Dachröhren an der Kirche abgeschlagen, wie ich schon einmal willens war. Lass ihr des Röhrenabschlags genug sein, versetzte Joriki. 24. bis 27. Kapitel. So manche Zeichnung auch von meinem Vater gegeben worden und so ähnlich sie ihm auch in seinen verschiedenen Mienen und Stellungen sein mögen, so kann doch weder eine oder alle zusammengenommen dem Leser eine Art von Vorstellung verschaffen, wie mein Vater bei ungewohnten Vorfällen und Begebenheiten des Lebens denken, sprechen oder handeln würde. Die Endlosigkeit des Sonderbaren in seinem Charakter und der zufälligen Bestimmungen, bei welchem Ende er eine Sache angreifen würde, ging so weit, mein Herr, dass solche einen Strich durch alle ihre Rechnungen macht. Sein Pfad lag von dem, worauf die meisten Menschen wandeln, so weit ab, dass jedes Ding, das ihm vorkam, seinem Auge in einer eigenen Gestalt und Richtung erschien. Ganz verschieden von der Höhe und Breite, in der es andere Menschenkinder erblickten. Mit anderen Worten, es war ein ganz anderes Ding und war denn auch ganz anders betrachtet. Mein Vater setzte seine Brille auf, guckte, nahm sie wieder ab, legte sie ins Futteral, alles in weniger als in einer vollen Minute, und ohne die Lippen zu öffnen, kehrte er sich um und ging die Treppen hinunter. Meine Mutter dachte, er wäre hinuntergegangen, um geschabtes Leinen und Wundbalsam zu holen. Als sie ihn aber mit ein paar Foliobänden unterm Arme und Obadja mit einem großen Lesepulte hinter ihm eintreten sah, meinte sie, es sei ein Kräuterbuch und zog ihm also einen Stuhl an die Seite des Bettes, damit er mit Bequemlichkeit ein Heilkraut suchen könnte. Ja, wenn es nur recht geraten ist, sagte mein Vater und schlug die Sektion auf, De sede vel subjecto circumcisionis. Denn er hatte Spenser de legibus hebraeum ritualibus heraufgebracht. Und den Maimonides, um uns alle miteinander zu konfrontieren und zu examinieren. Wenn es nur recht geraten ist, sagte er, sag mir doch um Gottes Willen, unterbrach ihn meine Mutter, was für Kräuter. Also wenn du das wissen willst, dann musst du nach dem Dr. Slope schicken. Meine Mutter ging hinunter und mein Vater las die Sektion weiter wie folgt. Recht gut, sagte mein Vater. Ja, also wenn dieser Vorteil dabei ist und nun, ohne sich einen Augenblick dabei aufzuhalten, ob die Juden es von den Ägyptern oder die Ägypter von den Juden hätten, stand er auf und ging hinunter. Nun denn, sagte er, und so wie er den Fuß auf einen anderen Tritt setzte, nannte er dabei den Namen einer anderen Nation. Wenn die Ägypter, die Syrer, die Phönizier, die Araber, die Kappadokier, die Kolchier, die Troglodyten es taten, wenn Solon und Pythagoras es über sich ergehen ließen, wer ist Tristram Shandy? Wer bin ich, dass ich mich über diese Sache aufregen sollte? 28. und 29. Kapitel. Liebster Yorick, sagte mein Vater lächelnd, denn Yorick war aus dem Gliede getreten, als er mit meinem Onkel Tobi durch den engen Gang gekommen war und trat also zuerst in das Wohnzimmer. Finden Sie nicht auch, dass unser Tristram es sich um alle Sakramente recht sauer werden lassen muss? Wohl niemals ist das Kind eines Juden, Christen, Türken oder Heiden auf eine so krumme oder schiefe Art zu seinen Religionsgebräuchen gekommen. Ich hoffe doch, dass es nichts auf sich haben wird, sagte Yorick. Es muss ganz gewiss, fuhr mein Vater fort, eben die ganze Teufelsbrut in irgendeiner Gegend der Ekliptik los gewesen sein, als dieses Zweiglein aus seinem Stamme gebildet worden. Das können Sie besser beurteilen als ich, erwiderte Yorick. Die Astrologen wissen's, sagte mein Vater. Wohl möglich, antwortete Yorick. Aber, schrie mein Onkel Tobi, hat das Kind auch großen Schaden genommen? Die Troglodyten sagen nein, versetzte mein Vater, und ihre Theologen, Yorick, sagen uns, theologisch gesprochen, fragte Yorick, oder in der Sprache der Waschweiber? Das weiß ich nicht gewiss, erwiderte mein Vater, aber sie sagen uns, Bruder Tobi, dass es ihm Vorteil tue. Vorausgesetzt, sagte Yorick, dass sie ihn nach Ägypten reisen lassen. Naja, also was das anbelangt, antwortete mein Vater, so wird er den Vorteil haben, dass er auch noch die Pyramiden sieht. Illus, fuhr mein Vater fort, beschnitt eines Morgens sein ganzes Kriegsheer. Na doch nicht ohne Kriegsrecht, rief mein Onkel Tobi. Obgleich die Gelehrten, fuhr er fort, ohne auf meines Onkels Frage zu achten, sondern an Yorick sich wenden, sehr darüber geteilt sind, wer dieser Illus war. Einige sagen Saturnus, andere das höchste Wesen, andere nichts weiter als Generalbrigadier unter Pharao Necho. Es sei, wer es sei, sagte mein Onkel Tobi, ich sehe nicht ein, nach was für einem Punkte aus den Kriegsartikeln er es rechtfertigen kann. Die Kontroversisten, antwortete mein Vater, führen 22 verschiedene Ursachen dafür an. Freilich haben andere ihre Feder für die Gegenseite der Frage gezogen, der Welt die Nichtigkeit des größten Teiles derselben gezeigt. Dagegen aber haben unsere besten polemischen Theologen, ich wünschte, es wäre kein Polemiker im ganzen Reich, meinte Yorick, Eine Unze praktischer Religion ist mehr wert als eine ganze Schiffsladung dieser hochwürdigen Herren. 29. Kapitel. Gerade das Gegenteil ist meine Meinung, sagte mein Vater. 30. Kapitel. Ich glaube, ich habe nichts geschrieben, erwiderte mein Vater als Antwort auf eine Frage, die sich Jorik die Freiheit genommen hatte, ihm vorzulegen. Ich meine, ich habe nichts gesagt in meiner Tristrapedia, das nicht so klar ist, als nur eine Aufgabe im Euklides sein kann. Gebt ihr mir das Buch drin, dort drüben vom Schreibpult. Ich bin schon oft willens gewesen, fuhr mein Vater fort, es Ihnen, Herr Jorik, und meinem Bruder Tobi vorzulesen. Und es kommt mir fast selbst ein wenig unfreundschaftlich vor, dass ich es nicht schon längst getan habe. Wollen wir ein Kapitelchen oder zwei jetzt gleich vornehmen und ein paar andere nachher, so bei Gelegenheit, wie sich's fügen will, bis wir es ganz durch haben? Mein Onkel Tobi und Jorik machten das bejahende Kompliment, wie schicklich, und der Korporal, ob er gleich in der Frage nicht mit inbegriffen war, legte die Hand auf die Brust und machte seinen Bückling. Die Gesellschaft lächelte. Trim, sagte mein Vater, hat den vollen Preis bezahlt, um der Komödie bis ans Ende beizuwohnen. Mein Onkel Tobi zündete seine Pfeife an, Jorik rückte seinen Stuhl näher an den Tisch, Trim putzte das Licht, mein Vater schürte das Feuer auf, nahm das Buch, hustete und räusperte sich und hob an. 31. Kapitel. Die ersten 30 Seiten, sagte mein Vater, sind ein wenig trocken. Das war natürlich, sagte Jorik. Der Ursprung der Gesellschaft, fuhr mein Vater fort, ist, wie Polizian erzählt und ich überzeugt bin, nichts anderes als der Ehestand oder die Zusammentuung eines Mannes und einer Frau. Ich lasse mich auf diese Spekulation bloß deswegen ein, um den Grund des natürlichen Verhältnisses zwischen einem Vater und seinem Kinde zu zeigen, über welche er durch folgende verschiedene Wege ein Recht und eine Jurisdiktion erhält. Erstens durch Heirat, zweitens durch Adoption, drittens durch Legitimation, viertens durch Zeugung, welche ich alle der Ordnung nach betrachte. Ich halte das Letzte für ziemlich unwichtig, erwiderte Jorik. Die Handlung, besonders wenn sie aufhört, legt nach meiner Meinung dem Kinde ebenso wenig eine Verbindlichkeit auf, als sie dem Vater Macht erteilt. Sie sind irrig, sagte mein Vater mit bedenklicher Miene. Und aus der klaren Ursache, ich gestehe, fügte mein Vater hinzu, dass die Kinder aus dieser Ursache nicht ebenso unter der Gewalt und Herrschaft der Mutter stehen. Allein die Ursache, versetzte Jorik, ist doch für sie ebenso gültig. Sie steht selbst unter Aufsicht, sagte mein Vater, und überdem ist sie dabei nicht die Hauptperson, Jorik. Wobei, sagte mein Onkel Tobi, der seine Pfeife anfüllte. Obgleich, ohne allen Zweifel, setzte mein Vater hinzu, ohne darauf zu achten, was mein Onkel Tobi sagte, der Sohn ihr ehrerbietig schuldig ist, wie Sie, mein lieber Jorik, weitläufig ja im ersten Buche der Institutionen des Justinianus lesen können. Och, ich kann es ebenso gut, versetzte Jorik, im Katechismus lesen. 32. Kapitel. Trim weiß ihn Wort für Wort auswendig, sagte mein Onkel Tobi. Oh, sagte mein Vater, dem es nicht anstand, dass ihm Trim mit seinem Katechismusaufsagen in die Quere kommen sollte. Auf meine Ehre, er kann ihn ganz herbeten, erwiderte mein Onkel Tobi. Das vierte Gebot, Trim, sagte Jorik mit sanfter Stimme und einem freundlichen Kopfnicken, wie zu einem etwas blöden Katechanten. Stumm stand der Korporal. Sie fragen ihn nicht recht, sagte mein Onkel Tobi, erhob die Stimme und sprach hastig wie ein Exerzierkommando. Das vierte Gebot, rief mein Onkel Tobi. Ich muss beim ersten Anfang mit euer Gnaden wohlnehmen, sagte der Korporal. Jorik konnte sich des Lächels nicht erwehren. Euer Hochwohlehrwürden bedenken nicht, sagte der Korporal, schulterte dabei seinen Stock wie ein Gewehr und marschierte mitten ins Zimmer, seinen Zustand zu erläutern, dass es just ebenso ist, als wenn man auf dem Exerzierplatz die Handgriffe macht. Präsentiert Square, schrie der Korporal, der zugleich kommandierte und exerzierte. Square bei Fuß, schrie er weiter, als Korporal und tat als Gemeiner. Streckt Square, euer Hochwohlehrenwürden sehen wohl, dass ein Kommando aus dem anderen folgt, wenn der gnädige Herr nur beim ersten anfangen will. Das erste Gebot, rief mein Onkel Tobi und stemmte seine Hand in die Seite. Zweite. Der Korporal machte seine Handgriffe mit Fertigkeit weg und nachdem er seinen Vater und seine Mutter geehrt hatte, machte er einen tiefen Kratzfuß und rangiert sich wieder nach der Seite des Zimmers. Jedes Ding in der Welt, sagte mein Vater, geht mit Kurzweil schwanger und steckt voll Spaß und voll Unterricht dazu, wenn wir es nur zu finden wüssten. Aber ich will es in diesem Augenblick schriftlich vor mir stellen, dass ich deiners ganze Erbschaft ad pios usus verwenden will, wenn der Korporal mit einem von allen den Worten, die er hergebetet hat, einen bestimmten Begriff verbindet. Ach, hör doch, Trim, sagte mein Vater und wendete sich nach ihm herum. Was versteht er unter Vater und Mutter ehren? Ihnen mit euer Gnaden wohlnehmen, die halbe Löhnung geben, wenn sie alt werden. Und tat er das, Trim? Sagte Jorik. Jawohl, tat er das, erwiderte mein Onkel Tobi. Nun, Trim, sagte Jorik, wobei er aus seinem Stuhl aufsprang und den Korporal bei der Hand fasste, so ist er der beste Ausleger des ersten Gebots der zweiten Tafel und ich schätze ihn dafür höher, mein guter Trim, als wenn er mit am Talmud gearbeitet hätte. 33. Kapitel. Heilige Gesundheit, rief mein Vater aus, als er das nächste Kapitel überblätterte. Alles, was über diesen wichtigen Punkt gesagt werden mag, habe ich in einen kleinen Raum zusammengedrängt. Wir wollen also das Kapitel durchlesen. Mein Vater las wie folgt. Dieweil das ganze Geheimnis der Gesundheit in dem gehörigen Ringen zwischen der radikalen Hitze und der radikalen Feuchtigkeit um die Oberhand besteht. Diese Tatsache werden Sie, denke ich, sagte Jorik, schon vorher dargetan haben. Hinlänglich, versetzte mein Vater. 34. und 35. Kapitel. Mein Vater war in seinem Leben nicht darum verlegen, was er irgendeinem Manne über irgendeine Materie sagen sollte, und unter allen atemschöpfenden Menschen bekümmerte er sich am wenigsten um eine Einleitung. Mein Vater schleifte seine Hypothesen bis auf den Grund, und indem er das tat, versteht sich von selbst, wie die Gelehrten wissen, dass er eine neue darauf erbaute und aufrichtete. 36. Kapitel. Dieweil das ganze Geheimnis der Gesundheit, sagte mein Vater und begann den Satz von Neuem, unwidersprechlich in dem gehörigen Ringen zwischen der radikalen Hitze und der radikalen Feuchtigkeit in uns besteht, so hätte die wenigste Geschicklichkeit hingereicht, solche zu erhalten, wenn es nicht die Schulgelehrten dadurch erschwert hätten, dass sie beständig die radikale Feuchtigkeit mit dem Fett und Schmier des tierischen Körpers verwechselten. Nun aber ist die radikale Feuchtigkeit nichts weniger als das Schmier oder Fett der Tiere, sondern ein öliges und balsamisches Wesen, denn das Fett und Schmier, wie im Gleichen das Phlegma, sind kalt, während die öligen und balsamischen Teile lebhafter Hitze und lebhaften Geistes sind, welches dann die Bemerkung des Aristoteles erklärt, der sagt, omne animal post coitum est triste. Demnach also ist es gewiss, dass die radikale Hitze in der radikalen Feuchtigkeit lebt, ob aber vice versa, das lässt sich bezweifeln.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Werner Finck las die 14. von 23 Folgen aus dem Roman Leben und Meinungen des Herrn Tristram Shandy von Lawrence Stern in der deutschen Übersetzung von Johann Joachim Bode aus dem Jahr 1774. NDR Kultur möchte sein Abendprogramm im neuen Jahr donnerstags und freitags verlässlicher gestalten. An beiden Wochentagen übertragen wir regelmäßig Konzerte. Diese Live-Ereignisse dauern oft länger als 2 Stunden. Deshalb beginnt die Lesereihe am Abend vorgelesen ab Januar donnerstags und freitags immer um 22.30 Uhr und damit eine halbe Stunde später als gewohnt. Montags bis mittwochs startet am Abend vorgelesen wie bisher um 22.05 Uhr. Unsere Lesereihe finden Sie auch online auf ndr.de/kultur.
NDR Kultur. Play Jazz.
Es ist mal wieder soweit. Die NDR Big Band geht auf Schultour. Wie jedes Jahr werden einige Schulen und deren Big Bands im Sendegebiet besucht, um gemeinsam zu jammen, ein Konzert zu geben, junge Menschen für den Jazz zu gewinnen. Ob das geht, wie das geht und wie das die Beteiligten so finden, darüber geht heute die Big Band-Sendung und zu der begrüßt sie Henry Altmann.